In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstands.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 7. Mai 2020. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Über 500 Menschen gegen AfD und ihre Corona-Verschwörungstheorien. Verschwörungsgläubige irrational und gefährlich. Dittenbach, ein Stadtteil wird durchgeboxt. Doch zunächst zu den Nachrichten. Kampfjet-Referendum könnte gewonnen werden. Im Januar fragte XOA die Gruppe Schweiz ohne Armee, ob schon unterschrieben wurde. Es ging um den Kauf neuer Kampfjets in der Höhe von 6 Milliarden Franken. 50.000 gültige Unterschriften brauchte es, um ein Referendum zu starten. Am Mittwoch hat der Schweizer Bundesrat veröffentlicht, dass die Schweizer im September über den Kauf der neuen Kampfjets abstimmen können. Noch besser, laut einer Umfrage lehnen 47% der Bevölkerung den Kauf neuer Kampfjets bereits ab. Die Schweizer könnten also den Kauf der Kampfjets an der Urne im September ablehnen. Corona-Lockerungen mit einer Hand an der Notbremse. Der Bund und die Länder haben sich am Mittwoch auf die Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen geeinigt. Generell geht die Zahl der Neuinfizierten zurück. Zwei Landkreise in Baden-Württemberg haben allerdings Probleme. In diesen wurden binnen einer Woche über 49 Neuinfizierte je 100.000 Einwohner gezählt. Ein möglicher Fall für die Notbremse. Im Zollernalbkreis gab es 56 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner bei 1.026 Infizierten generell. Tendenz fallend. In Heidenheim kamen 50 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner hinzu. Hier waren aktuell 487 Infizierte am Mittwoch, 6. Mai, gemeldet. Ein Plus von 450%. Freiburg hatte 5 Neuinfektionen und Stuttgart 4. Dieselfahrer nehmen es locker. In Stuttgart gibt es seit Anfang des Jahres auf 4 wichtigen Strecken schon für Euro 5 Dieselfahrzeuge Fahrverbote. Seit Anfang 2019 gibt es bereits ein Fahrverbot für Euro 4 Diesel und ältere Modelle. Anfang Juli 2020 müssen diese Fahrverbote eigentlich ausgeweitet werden, falls die Grenzwerte für den Schadstoff Stickstoffdioxid überschritten wird. Im Zuge der Corona-Krise war der Verkehr in Stuttgart stark zurückgegangen und damit der Schadstoffausstoß der Dieselautos. Nun nimmt der Verkehr wieder zu und nur wenige Dieselfahrzeuge wurden nachgerüstet. Da noch unklar ist, wie sich die Schadstoffbelastung weiterentwickelt, hat das Ministerium den Verwaltungsgerichtshof gebeten, die Entscheidung über weitere Fahrverbote aufschieben zu dürfen. Aus der CDU wurden auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts verwiesen, wonach Fahrverbote unverhältnismäßig sein könnten, wenn die Grenzwerte in Kürze eingehalten werden. FDP und SPD fordern sofort, über das strittige Thema zu entscheiden. Die AfD ist für die Aussetzung der Verbote. Da scheint die AfD mal eine geschlossene Meinung zu haben. Haushaltssperre könnte kommen. Im Zuge der Corona-Krise entstandene Mehrausgaben, Mindereinnahmen, droht eine Haushaltssperre. Finanzministerin Edith Zitzmann schließt diese nicht aus, sieht diese jedoch auch nicht als zwingend. Zuerst ist die Steuerschätzung mit dem Mai abzuwarten, sagte sie am Mittwoch im Landtag in Stuttgart. Eine Sperre hängt von der Entwicklung der Konjunktur, der Steuereinnahmen und der Ausgaben ab. Das Abwarten wurde von den Parteien, die Grünen, CDU, FDP und SPD, akzeptiert. Die AfD forderte am Mittwoch im Landtag, eine Haushaltssperre zu verhängen. Klimawandel verändert Baden-Württemberg. Der NABU im Ländle befürchtet, dass mitten in der Corona-Krise die Klimakrise angeschoben wird. Der NABU fordert daher, dass Subventionen und öffentliche Gelder auch in der Zeit von Corona nach sozial gerechten, ökologisch und nachhaltigen Kriterien gegeben werden. Keine schnellen Rettungsringe für klimaschädliche Industrien, sondern finanzielle Anreize, damit Unternehmen aus der aktuellen Krise heraus sich ökologisch ausrichten können. So Johannes Ensele, Vorsitzender des NABU Baden-Württemberg.
Jetzt kommen wir zu den aktuellen Geschehnissen vom Wochenende hier in Freiburg, denn da haben am 1. Mai und auch am 2. Mai mehrere Demonstrationen in Freiburg stattgefunden. Es gab allein 8 angemeldete Demonstrationen am Samstag, darunter auch eine Kundgebung der AfD, natürlich mit der Gegendemonstration. Bei der AfD-Kundgebung waren ungefähr 30 bis 40 Personen anwesend und bei der Gegendemo 500 bis 600. Alles natürlich mit den Auflagen, einen Abstand von mindestens 1,50 Meter einzuhalten und einen Mundschutz zu tragen. Meine Kollegin Pia, die war auf der Gegendemonstration am Samstag. Und wie war denn dein Eindruck von der Gegendemo bzw. der AfD-Demonstration?
Also am beeindruckendsten fand ich, dass der Platz, der für die AfD-Kundgebung abgesperrt war, nämlich der Platz der alten Synagoge, ja praktisch von 30 bis 40 Leuten natürlich kaum gefüllt werden konnte, während der Platz für die Gegendemonstration, der dann davor war, also auf dem Teil des Rottekrings und dem Theatervorplatz, dass der natürlich für die 500 bis 600 Personen deutlich zu klein war. Angemeldet waren für die AfD-Demo 200 bis 300 Leute. Das wissen wir aus Informationen der Stadt. Die Frage ist so ein bisschen, wie kommt man auf diese Zahl? Also wie die AfD auf die Zahl kommt, ist mir klar. Warum wird das so angenommen? Denn die Vergangenheit hat ja bereits gezeigt, dass 200 bis 300 Menschen viel zu hoch gegriffen ist für eine AfD-Kundgebung in Freiburg. Gleichzeitig für die Gegendemonstration war das natürlich deutlich zu niedrig angegeben mit, ich glaube, jeweils 20 bis 30 Personen oder so etwas in der Art. Also es war locker das 20-fache davon vor Ort.
Okay, das heißt, die AfD-Demonstrierenden standen zu 30 auf dem Platz der alten Synagoge und die Gegendemonstrierenden zu 500 darum.
Genau, und das Ganze abgesperrt natürlich von einer Polizeikette, also wirklich ein großes Polizeiaufgebot inklusive Reiterstaffel und Absperrungen. Das ist aus der Vergangenheit, kennt man das von AfD-Demos bzw. den Gegendemonstrationen, dass da versucht wird, das Ganze deutlich schärfer anzugehen, dass versucht wird, jede Form der Blockade und so weiter zu vermeiden. Jetzt mit den Corona-Maßnahmen hat das Ganze natürlich noch einen etwas anderen Touch, weil in dem Moment, wo man Menschen auf einem Platz zusammendrängt, weil man zum Beispiel den Zugang zur alten Synagoge, zum Platz der alten Synagoge freihalten will für die Teilnehmer der AfD-Kundgebung, wird das Ganze natürlich deutlich enger, auch mit Mundschutz und ist natürlich nicht so Infektionsschutzmaßnahmenkonform.
Ja, war es denn überhaupt möglich, diese Regeln einzuhalten?
Also auf der Gegendemonstration irgendwann auf jeden Fall nicht mehr, eben weil ein Teil der Bertholdstraße, ungefähr bei der Buchhandlung Valtari, wo ja ein Zugang auf den Platz der alten Synagoge ist, geräumt wurde. Die Menschen, die da standen, die Teilnehmer der Gegendemonstration, wurden zurückgedrängt Richtung Theater und dadurch wurde es da deutlich enger. Davor war es aber auch schon nicht einfach. Ich hatte den Eindruck, die Versammlungsleitung der Gegendemonstration bemüht sich, da immer wieder darauf hinzuweisen, zu sagen, hey, wir sollen einen Abstand halten von 1,50 Meter, bitte achtet darauf. Das war aber aufgrund der TeilnehmerInnenzahl begrenzt möglich und teilweise war es auch offensichtlich nicht so wichtig oder wurde es als nicht so wichtig angesehen.
Jetzt mal unabhängig davon, wie es genau ablief, worum ging es der AfD bei dieser Demo eigentlich? Weil jetzt in Corona-Zeiten hat man ja noch nicht allzu viel von ihr gehört.
Genau, das ist so eine Beobachtung, die von vielen Leuten gemacht wird, dass die AfD generell auch in anderen europäischen Ländern die Rechtsextremisten und Rechtspopulistinnen und so wenig zu Wort kommen. Zum einen, weil es deutlich akutere Diskussionsthemen gibt als die üblichen Diskussionsthemen der Rechtsextremistinnen. Zum anderen aber auch, weil deren Forderungen teilweise von Regierungen auch umgesetzt werden. Also geschlossene Grenzen sind ja nichts, was denen fremd wäre als Forderung. Und dieses, ja, ich sag mal, Vakuum, in dem sie sich nicht lautstark irgendwie zu Wort melden können, in dem sie nicht provozieren können oder wo ihre Provokationen einfach keinen Widerhall finden, keine Öffentlichkeit finden, das ist für die AfD hierzulande und für andere Parteien woanders in anderen europäischen Ländern natürlich schwierig. Deshalb hatte ich den Eindruck, bei der Demonstration geht es vor allen Dingen darum zu zeigen, hey, uns gibt's auch noch. Weil inhaltlich bei den Reden, muss man sagen, war das wirklich ein Potpourri von Forderungen, von Beschwerden, von Meinungen, das keinen inhaltlichen Zusammenhang hatte zu irgendeinem Kundgebungsthema. Dubravko Mandic, der AfD-Stadtrat hier in Freiburg, hat in seiner Rede versucht, einen riesigen Bogen zu schlagen und einerseits gesagt, die Menschen sterben gar nicht an Corona, aber es sterben trotzdem welche. Die Gegendemonstrantinnen seien sowohl die neuen Nazis als auch Kommunisten und Kommunistinnen. Und da hat man schon deutlich gemerkt, auch an den anderen Reden, dass es da wenig inhaltliche, dass es wenig um den Inhalt in irgendeiner Form ging.
Ich habe dann auch gelesen, dass es einige kurzzeitige Festnahmen gab. Wer wurde festgenommen und warum?
Ja, genau. Also das, was ich mitbekommen habe, waren 3 Eingriffe der Polizei in die Gegendemonstration. Das wurde auch teilweise durchgesagt, dass eine Person kurzzeitig festgenommen wurde und die Personalien festgestellt werden in dem Moment. Mir wurde dann noch von der 4. berichtet, das habe ich aber selbst nicht gesehen. Warum? Das wurde jetzt erst in der Pressemitteilung der Polizei im Nachhinein angesprochen. Da hieß es, es ging um Beleidigungen gegenüber PolizeibeamtInnen und um eine versuchte Körperverletzung, weil dort mit einem, und das zitiere ich jetzt, golfballartigen Gegenstand auf die BeamtInnen geworfen worden sei. Weiteres wissen wir nicht. Ich hatte nachgefragt, mehr Informationen gibt es in der Pressemitteilung, da kam es jetzt noch nichts, da müssen wir nochmal nachhaken. Die Frage ist, wie verhältnismäßig es ist, also teilweise mit massiver Gewalt in eine Gruppe zu rennen und einzelne Leute rauszuziehen, sowohl vor dem Hintergrund Infektionsschutzmaßnahmen und vor dem Hintergrund, dass die Gewaltanwendung völlig überzogen war, wenn es um Beleidigungen geht, aus meiner Sicht. Es gibt ein Video, das kursiert auf Twitter. Die Situation habe ich selbst nicht gesehen, aber da wird einer Person aus der Gegendemonstration von einem Beamten scheinbar sehr ansatzlos und plötzlich ins Gesicht geschlagen, also mit der Faust ins Gesicht geschlagen und die Person bleibt dann auch erst einmal liegen. Auch zu diesem konkreten Vorfall gibt es aber noch keine weiteren Informationen.
Wir hatten ja vor kurzem schon mal ein Interview über den Beginn der Verschwörungstheorien über Corona. Wie hat sich denn das jetzt entwickelt? Gibt es da eine eindeutige Tendenz?
Also prinzipiell lassen sich 2 Tendenzen auf jeden Fall mal festmachen. Und zwar erstens, dass sich diese Szene, die sich dort irgendwie versammelt, einen starken Anstieg irgendwie zu verbuchen hat. Das ist einerseits betrifft es die Menschen, die auf die Straße gehen. Letzte Woche waren es in Stuttgart 6.000. Und gleichzeitig auch, was die Organisation im digitalen Raum angeht. Mhm. Also auch, dass dort Gruppen sich bilden, meistens mit regionalem Bezug. Und dass diese Gruppen sich auch ganz stark radikalisieren. Also in den Gruppen wird der Ton ziemlich rau. Gegenteilige Meinungen werden sofort mundtot gemacht. Menschen, die versuchen, irgendwie entgegenzuwirken oder zu diskutieren, werden sofort aus den Gruppen gemobbt. Zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wenn Menschen irgendwie dort erwähnen, dass Mundschutz ja in irgendeiner Form sinnvoll sein kann, dann trifft es einen total blanken Nerv in den Gruppen und die Menschen kriegen ja einfach komplette Breitseite ab. Die Radikalisierung in den Gruppen geht teilweise so weit, dass Menschen dort erklären, dass sie in den bewaffneten Widerstand gehen wollen, dass sie bereit sind für den Tag X. Und der Tag X ist in der rechten Szene zumindest mal ein Tag, an dem die öffentliche Ordnung zusammenbricht und das Recht des Stärkeren mit Waffengewalt durchgesetzt wird. Also es zeigt sich schon, dass diese Bewegungen absolut nicht harmlos sind und dass sie auch irgendwie so mit ihrem Ziel, den Schutz des Grundgesetzes, eigentlich gar nicht so viel zu tun haben.
Ja, es erinnert so ein bisschen an die Flüchtlingsdebatte, vor allem nachdem Seehofer damals das begonnen hatte, mit dem der unrechtmäßigen Handeln der Bundesregierung und so weiter, wo dann alle Leute begonnen haben, sie wollen jetzt das Recht verteidigen. Ist das die gleiche Szene in etwa?
Also ob das jetzt personell die gleiche Szene ist, kann ich nicht so richtig sagen. Ich glaube, dass es aber inhaltlich auf jeden Fall starke Überschneidungen gibt. In der Migrationsdebatte war ja auch Soros als Person irgendwie ganz stark persönlich angegangen, die im Hintergrund die Fäden zieht und jetzt ist es halt Bill Gates auf ganz vielen Kanälen. Also es lassen sich schon ganz viele Parallelen zu schon bestehenden Projekten oder Ähnlichem irgendwie ziehen.
Welche Rolle spielen da die Impfgegner, Gegnerinnen da drin?
Also Impfgegner, die Impfgegnerinnen spielen schon eine zentrale Rolle, vor allem weil dadurch, dass es der Aufhänger dieser ganzen Theorien halt ein medizinischer ist, auch ganz zentral ist. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass das alles ausschließlich Impfgegnerinnen sind und sich nur daraus rekrutiert, aber dieses Impfgegner-Sein ist halt total kompatibel zu den Verschwörungstheorien, die dort in diesem Kontext irgendwie herumwabern.
Mit welchen Strategien werden die, also gibt es ja sicher verschiedene, werden die Verschwörungstheorien an den Mann bzw. an die Frau gebracht?
Also dass sich diese Verschwörungstheorien gerade so rasant verbreiten, hat auf jeden Fall unterschiedliche Gründe. Ich glaube, erstens sprechen diese Verschwörungstheorien ganz gezielt die Verunsicherung von Menschen an. Und die Situation gerade ist super unübersichtlich. Es gibt unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern, die teilweise gar nicht so richtig nachvollziehbar sind. Die Menschen sind damit konfrontiert, dass irgendwie für den DFB oder für die Autowirtschaft oder Hotels irgendwelche Ausnahmeregelungen geschaffen werden. Und auf diese verbreitete Unsicherheit kann halt der Samen quasi so ein bisschen fallen. Verschwörungstheorien sind nämlich irgendwie super geeignet, um sehr komplexe Situationen zu erklären. Meistens werden sie einfach so vereinfacht, dass die aktuelle politische Situation in eine gut und böse Erzählung umgedeutet wird. Und wie wir gerade schon mit Bill Gates hatten, ist Bill Gates gerade der aktuelle Bösewicht. Also das ist die personifizierte Form, die es zu bekämpfen gibt. Und dadurch erscheint die ganze Situation auf einmal gar nicht mehr komplex. Sie ist super einfach. Drittens glaube ich, dass die Gruppen sehr gut sind oder noch darin sind, erstmal harmlos zu erscheinen. Also sie sagen, wir sind für das Grundgesetz, wir sind für die Freiheit, wir sind für Grundrechte. Und das ist ja erstmal nichts, was ein Mensch ablehnen würde. Problem ist, dass es halt gar nicht bei diesem Konflikt bleibt, sondern dass es sofort ums große Ganze geht. Also es wird gar nicht über das Grundgesetz debattiert, sondern der Sprung ist sofort, naja, was geht eigentlich schief in der Welt? Wie werden wir manipuliert von den Medien, von der Politik? Wer profitiert davon? Und dann kommt so eine ganze Chose von Fragen und Antworten irgendwie auf die Menschen zu. Und das ist auch der Punkt, den du auch schon angesprochen hattest mit den Impfgegnerinnen. Diese ganzen Verschwörungstheorien sind an diesem Punkt total kompatibel zueinander, weil sie alle sagen, naja, wir Menschen werden manipuliert. Wir werden manipuliert über die Medien, die einfach alle irgendwie obrigkeitshörig sind. Wir werden manipuliert durch einen Chip, der uns durchs Impfen einplantiert wird. Wir werden manipuliert durch installierte 5G-Masken. Wir werden manipuliert, weil es überhaupt gar keine unabhängige Forschung gibt und so weiter. Das schafft dann einen ganz starken In-Group-Faktor, dass die Menschen, die sagen, naja, wir haben es aber durchschaut und wir lassen uns gar nicht so leicht manipulieren.
Es geht ja nicht um die Abschaffung des Grundgesetzes, wie es da irgendwie so den Anschein erweckt wird. Aber noch was anderes, gibt es auch sowas wie ein Lokalkolorit davon, zum Beispiel in Freiburg?
Also total, es hat letzte Woche angefangen, ich habe es für Baden-Württemberg größtenteils beobachtet, sich ganz viele Gruppen hauptsächlich auf Telegram gegründet haben mit regionalem Bezug. Also es gibt Stuttgart, es gibt Clara, es gibt Karlsruhe, Heidelberg und es gibt natürlich auch eine Gruppe aus Freiburg. Die ist auch noch keine Woche alt und hat mittlerweile über 200 Mitglieder. Im Vergleich zu anderen lokalen Gruppen ist hier sind so esoterische Diskussionen nochmal deutlich stärker. Aber gleichzeitig passiert das Gleiche wie in anderen Gruppen auch. Die Menschen vernetzen sich, sie treffen sich verabreden sich für die nächsten Demonstrationen und sie führen Diskussionen, ob es Viren überhaupt gibt. Sie teilen völlig ungehemmt antisemitische Inhalte. Sie greifen Posts von Reichsbürgerinnen auf. Sie hassen alle Informationen, die irgendwie aus den sogenannten Mainstream-Medien kommen. Sie teilen Videos, die man davor hauptsächlich auf Kanälen der extremen Rechten irgendwie gefunden hat und so weiter. Also es braut sich hier schon was zusammen, was erst noch irgendwie vielleicht harmlos und lächerlich wirkt, was ich aber auf keinen Fall irgendwie unterschätzt werden sollte. Also da ist schon, auch wenn es noch keine Gewaltaufrufe oder Ähnliches gibt, glaube ich schon, dass das auf lange Sicht auch nur eine Frage der Zeit ist. In anderen Gruppen gibt es das auch schon längst, also in Stuttgart zum Beispiel oder in Heidelberg, dort sind ganz explizite Gewaltaufrufe auch schon irgendwie formuliert.
Antisemitisches, kannst du da ein Beispiel geben?
Also antisemitisch ist, glaube ich, einerseits oft sehr vage. Also viele Verschwörungstheorien zielen ja darauf ab, dass irgendwie eine Gruppe von Menschen im Hintergrund die ganzen Geschicke der Welt lenkt. Und oft wird es ganz explizit angesprochen, dass damit irgendwie Menschen, denen irgendwie jüdischer Glauben zugeschrieben wird, dafür verantwortlich sind. Oft wird es aber auch vage gemacht, indem man sagt, naja, wer steuert denn die Regierung? Und das sind ja die Banken. Und wem gehören denn die großen Banken? Und dann sind es die Rothschilds und so weiter. Also oft muss das gar nicht explizit ausgesprochen werden, weil es implizit immer mitschwingt. Eine andere Theorie geht darum, dass Menschen Kinder entführen und aus ihnen ein Elixier gewinnen, um ihr Leben zu verlängern. Und auch das spielt ganz klar mit Schichten aus dem Mittelalter, wo schon irgendwie dem Judentum Kinderentführung und Ähnliches nachgesagt wurde. Also es spielt immer wieder mit den gleichen Vorurteilen, reproduziert jahrhundertealte Erzählungen. Und deshalb ist es schon starker Antisemitismus, der sich darauf auslesen lässt.
Das ist so ein bisschen die Kennentheorie, was du da gerade angesprochen hast.
Genau, die Q-Theorie ist das, also wird auch sehr oft verbreitet. Darum geht es, dass in der Nähe vom Weißen Haus, meistens wird es auf Donald Trump produziert, eine Person gibt, die versucht, die Welt vor allem übel zu bewahren. Und ja, das ist auch was sehr Queres. Das wird sogar auch in der Freiburger Gruppe irgendwie diskutiert. Aber ich glaube, diese ganzen einzelnen Theorien in der völligen Detailliertheit darzulegen, ist auch ein bisschen viel. Aber super spannend natürlich.
Meinst du, dass noch ein wichtiger Punkt anzusprechen wäre?
Ich glaube, was vielleicht noch irgendwie ein bisschen wichtig sein könnte, ist darüber zu sprechen, wie wir damit umgehen können. Und das ist so eine Frage, die ich gar nicht so leicht zu beantworten finde, weil einerseits sind halt Verschwörungstheorien an sich als Gebäude total geschützt. Also sobald jemand einer Verschwörungstheorie widerspricht, dann sagt die Person auf der anderen Seite, naja, du bist ja offensichtlich gekauft von den Mächtigen und dir glaube ich überhaupt gar nichts mehr und mit dir rede ich gar nicht. Deshalb sind ja auch alle Fact-Checker und Korrektiv und ähnliche Sachen, die versuchen, diese Theorien zu widerlegen, prallen einfach ab.
Die Leute wollen das glauben, was sie glauben.
Genau, und das lässt sich ja auch so gut einbinden. Also sozusagen, wenn ich sage, alle Medien lügen und erzählen die Geschichte der Mächtigen, um uns klein zu halten, dann ist natürlich jeder Verweis auf die Medien völlig wertlos für die Diskussion. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, Menschen davor zu warnen. Gerade jetzt kommen diese Verschwörungstheorien auch einfach in völlig unbeteiligte Telegram-Gruppen oder WhatsApp-Gruppen oder Familienchats oder sonst wie auch. Und ich glaube, dass es vielleicht wichtig sein könnte, Menschen an dem Punkt abzuholen, bevor sie in so ganz starre, völlig irrationale Gedankenbilder abdriften. Also, dass Menschen versuchen, über persönliche Kontakte vielleicht dort Einhalt zu gebieten, wenn sie das in ihrem Umfeld direkt mitbekommen.
Dietenbach-Gelände, sage ich nur ganz einfach. Das heißt, das Neubaugebiet in Freiburg oder bei Freiburg, möchte man fast sagen. Freiburg soll um 15.000 Menschen erweitert werden. Und da gab es im letzten Jahr einen Bürgerentscheid dazu. Und diejenigen, die den Bürgerentscheid praktisch angestrebt haben, geben einfach nicht auf. Oder andersrum ausgedrückt, fühlen sich auch ein bisschen, glaube ich, reingelegt. Ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Glaubitz. Und erstmal sage ich herzlich gegrüßt.
Ja, guten Morgen.
Ich habe gesagt, im letzten Jahr gab es diesen Bürgerentscheid. Und ihr fühlt euch ein bisschen reingelegt, beziehungsweise wie fühlt man sich denn, oder andersrum ausgedrückt, warum gebt ihr nicht ganz einfach auf und sagt, die Sache ist gelaufen, ne? Wir bauen mal.
Naja, wir haben den Bürgerentscheid nicht gewonnen, das hat auch Gründe, aber wir respektieren natürlich das Ergebnis. Nichtsdestotrotz ist durch diesen verlorenen Bürgerentscheid das Projekt an sich in seiner Qualität nicht gestiegen. Es ist nach wie vor ein Projekt, das nach unserer Überzeugung nicht in unsere Zeit passt. Und von daher brauchen wir auch jetzt nach dem verlorenen Bürgerentscheid nicht klein beigeben und sagen, so, wir verschwinden jetzt in der Versenkung. Wir haben auch weiterhin gearbeitet. Es gab eine Einwohnerversammlung im November und da wurden wir so ein bisschen über den Tisch gezogen, das gebe ich zu. Da haben wir nicht groß dran mitgearbeitet, weil wir die Einwohnerversammlung nicht mitgestalten durften. Wir haben aber jetzt im Augenblick eine Petition auf den Weg gebracht, um das Langmattenwäldchen an der Mundenhofer Straße zu erhalten. Und da sind wir gerade dabei, das in die Bevölkerung zu tragen, damit möglichst viele Menschen diese Petition zum Erhalt dieses Wäldchens unterstützen.
Das heißt, wenn ich euch jetzt richtig verstanden habe, ihr akzeptiert den Bürgerentscheid letztendlich, aber ihr begleitet das Projekt kritisch und passt auf, dass zumindest die Sachen, die entsprechend im Bürgerentscheid versprochen worden sind, auch mehr oder weniger eingehalten und erfüllt werden. Und unter anderem dieses Langackerwäldchen ist ein Punkt davon. Inwiefern ist es ein Punkt davon?
Na, im 2018er Umweltprüfungsbericht hat man noch von den Fachleuten sich sagen lassen müssen, dass das sehr erhaltenswert, sehr wertvoll ist unter verschiedenen Gesichtspunkten. Und die Stadt hat gesagt, ja, das nehmen wir zur Kenntnis. Dann hat letztes Jahr unser Projektmanager Rüdiger Engel gesagt, also für das Dietenbach-Projekt muss kein einziger Baum gefällt werden. Und das ist aktenkundig. Das hat die Augsburger Allgemeine zitiert und das ist nie widerlegt worden. Und deshalb denken wir, dass es wichtig ist, die Bevölkerung weiterhin zu informieren auf die Diskrepanzen zwischen den Versprechungen, die ja auch zu dem Bürgerentscheidsergebnis geführt haben, und so, wie es tatsächlich wohl auf den Weg gebracht wird von Seiten der Verwaltung und der Bauwirtschaft.
Bei dem ganzen Geschichte, ich bin da nicht so direkt dabei, wollte ich jetzt eigentlich wissen, wie steht es jetzt eigentlich direkt um dieses Dietenbach-Gelände, inwiefern sind das schon die Baufortschritte, beziehungsweise inwiefern wird da schon gearbeitet?
Da wird nicht gearbeitet, es gibt auch noch keinen Bebauungsplan, das ist alles noch in der Planung und solange die Bagger nicht anrollen, lässt sich so ein Projekt auch noch ändern oder zurückziehen. Es ist auch in der parlamentarischen Demokratie so und nicht nur jetzt bei Bürgerentscheiden, dass etwas mal verändert wird, dass Entscheidungen revidiert werden. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
Ihr habt jetzt verschiedene Sachen gemacht. Das heißt, ihr habt nicht nur diese Einwohnerversammlung da, irgendwo was, sondern ihr seid weiterhin aktiv. Was macht ihr jetzt augenblicklich, ganz konkret, außer dieser Petition?
Durch die Corona-Krise sind wir natürlich etwas in der Bredouille, weil wir uns nicht direkt im Plenum treffen können. Wir sind eine basisdemokratische Organisation und wir wollen alle Entscheidungen, im Grundsatz auch unsere Öffentlichkeitsarbeit, auf viele Schultern verteilen und in unseren Plenumssitzungen beschließen. Das können wir im Augenblick nicht tun. Insofern ist unsere Öffentlichkeitsarbeit auf Schmalspur. Nichtsdestotrotz sind wir im Hintergrund dabei, weiter uns zu informieren, weiter zu recherchieren, uns auf der Höhe zu der Zeit zu halten.
Bei diesem Projekt wurden ja verschiedene Sachen mehr oder weniger versprochen. Wie du vorhin schon gesagt hast, können sich immer wieder irgendwelche Sachen ändern. Sind noch andere Sachen, die bereits jetzt geändert worden, die versprochen worden sind? Ich denke da an Sozialwohnungen beziehungsweise irgendwelche Quoten.
Ja, die werden immer noch beteuert. Aber wie es finanziert werden soll, ist uns schleierhaft. Bei der Einwohnerversammlung gab es ja den großen Clou. Da hat auf einmal der Herr Horn von einem Delta von 100 Millionen gesprochen. Und das fand er irgendwie gar nicht so berauschend. Auf jeden Fall gab es einen riesen Eklat. Diese Kostensteigerung, das hat nicht einmal das Stuttgart 21-Projekt hingekriegt in der kurzen Zeit. Also von daher ändert sich es zum Negativen. Und wenn wir die Bevölkerung informieren, denke ich, wird auch die Bereitschaft, dieses Projekt zu verändern, zu verhindern, stark wachsen, weil ja doch seit einigen Monaten das Bewusstsein in der Bevölkerung für die klimatische Wendesituation, in der wir leben, stark gestiegen ist.
Was heißt in dem Falle Delta von 100 Millionen? Delta heißt eine Differenz praktisch zwischen ursprünglicher und momentaner Planung, oder
richtig,
habe ich das falsch verstanden?
Richtig. Der Herr Haag hat gemeint, naja, das ist jetzt nur eine Umschichtung im Haushalt, die wir da vorgenommen haben. Das interessiert die Leute gar nicht. Letztlich fehlen 100 Millionen in der Planung.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 7. Mai 2020. Zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.